Diese Episode entstand in Kooperation mit POR.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einem weiteren Trend Talk. Unser Gast ist heute Karl-Heinz Strauß, CEO der POR AG, einer der größten Baugesellschaften Österreichs. Herzlich willkommen, Herr Generaldirektor.
Danke für die Einladung, ja.
Die POR AG ist bekannt für Landmarks in Österreich. Sie hat die Großglockner Hochalpenstraße gebaut. Mhm. Sie hat in Wien den Ringturm gebaut. Herr Generaldirektor, können Sie uns ein bisschen aktuelle Projekte schildern, die Ihnen besonders am Herzen liegen, die auch besonders attraktiv und auch besonders einträglich sind, wenn man das so sagen darf?
Also die Frage kriege ich wirklich oft gestellt, was ist mein Lieblingsprojekt und welche Projekte wo? Und da muss ich sagen, ich habe kein Lieblingsprojekt, sondern jedes Projekt, ganz egal ob groß oder klein, einfach oder besonders schwierig, hat was Besonderes. Es wird von Boreanern und Boreanerinnen gemacht. Ja. Und was da dahinter steht, das sieht man ja oft nicht. Ich weiß das natürlich. Und natürlich haben wir tolle Projekte. Ja. Ob das in Österreich der Brenner Basistunnel ist, ja. Ob wir den ganzen Hochwasserschutz an der Donau machen, die ganzen Straßenrenovierungen, Sanierungen, alles, was man so sieht. Selbst die kleinen Hauseinfahrten, die dann mit Asphalt gemacht werden oder sowas. Da steckt unheimlich viel Logistik, viel Know-how drinnen. Wir machen in Deutschland die U5 in Frankfurt, wir machen den Hannover-Schnellweg, wir machen Hochbauten, ob das die Volksschulen oder Schulen, Kindergärten in München sind, große Wohnbauthemen, die dann sowohl in Magdeburg, in Berlin, in Leipzig, Dresden bis nach Düsseldorf gehen. Ja? All die Themen. Ja? Wir machen den Bahnbau, wir machen Spezialtiefbauthemen, wo wir für große Kraftwerke die Böden aufbereiten, damit die drauf stehen können. Oder Datencenter aktuell in Frankfurt. Oder riesen Bahnbauaufträge und Straßenbauaufträge in Polen, in Rumänien, Umfahrung Prag gemeinsam mit Partnern. In der Schweiz Sanierung Weißensteintunnel. Das heißt, die POR ist eines der europäischen Bauunternehmen, wie man sie nicht oft sieht. Denn so breit gestreut von der Wertschöpfungskette, ja, gibt es selbst in Österreich kein anderes Unternehmen. Es gibt einen Mitbewerber in Österreich, selbstverständlich, der ähnlich aufgestellt ist, aber wir beide sind schon fast Unikums in Europa. Alle anderen sind sehr spezialisiert, entweder nur Hochbau, nur Tunnelbau, nur Straßenbau, nur Bahnbau, aber so die ganze breite Palette vom Abbruch, von der Umwelttechnik hinaus bis zum Hochbau, Verkehrswegebau, Brückenbau, eigener Fassadenbau, Innenausbau, Haustechnik, das hat die POR.
Vielen Dank für dieses große, umfassende Bild. Herr Strauß, wir haben gerade im Vorhinein gesprochen, der Bau boomt, hauptsächlich durch Infrastrukturmaßnahmen. Jetzt einmal ganz einfach, wird sich das auf den Geschäftserfolg der POR niedergeschlagen?
Das tut es ja schon. Wir haben ein sehr gutes Ergebnis 23, wir haben ein tolles Ergebnis 24, wir haben die Chance, dass das Ergebnis 24 im 25er Jahr noch getoppt wird. Es war ja, aber Sie sagen, der Bau geht gut. Es war ja vor einem halben Jahr immer noch das Thema, es gibt eine Baukrise. Es gibt keine Baukrise. Es gibt eine Wohnbaukrise, ja. Aber alles, was nicht gerade Wohnbau ist, boomt. Einfach deswegen, weil in manchen Ländern auf der einen Seite die Infrastruktur, die notwendig ist, sowohl im Straßenbau als auch im Bahnbau, gerade hergestellt wird, siehe Polen, Tschechien, Rumänien, Autobahnbauten, Infrastruktur, Brücken, Bahnbau, Bahnhöfe, Logistikzentren. Da wird das gerade hergestellt mit Förderung der EU. Oder, siehe Österreich oder Deutschland und die Schweiz, aber vor allem Deutschland, da wird die bestehende Infrastruktur dringend saniert oder auch nicht, wie in Deutschland, und da steht quasi der Boom ante portas.
Als Leiter des Wirtschafts-, des Finanzbereichs interessiert mich natürlich auch der Aktienmarkt besonders. Die POR-Aktie ist jene im ATX Prime, die sich in einem Jahr am besten entwickelt hat. Wie schaut es mit der Zukunft aus?
Also ich glaube, dass die Entwicklung natürlich auch weltweit momentan mit dem Blickwinkel Europa, Renovierung, Infrastruktur, große mögliche Baustellen. Auf der einen Seite Ukraine, sollte der schreckliche Krieg einmal aufhören. Und auf der anderen Seite natürlich Deutschland, wo ja 500 Milliarden zumindest einmal in Aussicht gestellt sind. Nicht mehr, aber nicht weniger, muss man sagen. da boomt natürlich und da hat man quasi die Unterbewertung der PAR-Aktien oder auch aller anderen Bauaktien auch natürlich einmal auf ein bestimmtes Niveau gepusht, wo sie hinkören, meiner Meinung nach. Jetzt wird es davon abhängen, wie schnell, wie stark können wir diese prognostizierten Umsätze oder Leistungen auch tatsächlich in Geld und in Gewinnen umsetzen. Die Voraussetzung ist gut. Wir haben Mittel aus der EU. Es wird Deutschland kommen mit dem Thema. Es wird natürlich auch die Ukraine kommen. Da wird die PAR aber nicht hingehen. Wir gehen nicht in die Ukraine. Nein. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich. Wir haben eine sehr gute Strategie. Wir konzentrieren uns auf unsere 7 Heimmärkte. Das ist Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, ein bisschen Schweiz. Dann haben wir noch Projektmärkte, England, Norwegen. Aber wir konzentrieren uns auf die 7 Heimmärkte. Da machen wir 95% vom Umsatz. Da kennen wir alles. Da sind wir entweder Nummer 1, Nummer 3 oder Nummer 2 im Markt überall. Und da können wir den Markt auch sehr gut bearbeiten und bereiten uns natürlich auch vor auf die größte Baustelle Europas, auf Deutschland.
Wenn ich dann gleich zum Thema Nachhaltigkeit kommen darf. Nachhaltigkeit ist ja auch im Kapitalmarkt ein immer wichtigeres Thema. Wie sieht es mit Ihrer ESG-Strategie aus? Welche Maßnahmen setzen Sie im Bereich der Nachhaltigkeit?
Ja, die PAR sieht ja Nachhaltigkeit in dem Sinn, wir nennen das lieber ESG, weil es mehr zeigt, was es ist. Nachhaltigkeit ist vieles und alles, aber auch nicht alles. Aber ESG mit Umwelt, Soziales und Governance beschreibt das sehr gut, wofür wir stehen. Wir machen das schon seit Jahrzehnten. Kreislaufwirtschaft, Recycling, all die Themen. Deswegen ist das für uns im Prinzip nichts Neues. Was für uns neu ist und was, glaube ich, für alle sehr frustrierend ist beim Thema Nachhaltigkeit, an dem man nicht mehr vorbeikommt. Die Änderungen im Umweltbereich, die Änderungen bei Wettervorhersagen, bei Starkregen, bei all den Themen, das passiert ja. Wo immer das herkommt, ja, da lassen wir die Diskussion einmal weg. Aber das passiert, Folgen sind da. Hitze, ja, wir schützen nicht mehr gegen Kälte, wir schützen gegen Hitze. Das heißt, wir brauchen Beschattungen, wir brauchen andere Materialien. Da ist die PAR vorneweg. Und wir sind ja per Definition und Rating, ist die PAR mit 3 anderen Mitbewerbern, 2 aus Frankreich, 1 Spanier, das nachhaltigste reine Bauunternehmen Europas. ISS, MSCI, haben wir die Top-Wertungen. Nach uns kommt lang nichts, dann kommt es ganz, ganz an die anderen erst. Ja. Das wird schon gesehen. Was uns frustriert, ist, dass Regelungen aus Brüssel herausgeschossen werden, hirnlos, sinnlos, nur Alibi-Themen, Reportings, die keiner liest. Und wenn ich mir heute anschaue, dass in unserem Geschäftsbericht, also man kann ja gar nicht mehr sagen, Geschäftsbericht, 2 Drittel Nachhaltigkeit, 1 Drittel Zahlen. Frage ich mich auch, wer das liest. Oder das sogenannte Lieferkettengesetz, was bei uns ja kommen soll und wird, ich hoffe nicht, aber in Deutschland ja schon Gesetz ist. Das muss man sich vorstellen, jetzt haben wir alleine in Deutschland, nur die PAR, in Berlin, in München, wo wir sitzen, 10.000 im 2024 Lieferanten gescreent, rot, orange, grün. Weltweit. Die holen es halt beliefern. Das Gleiche muss aber der Nachbar 2 Straßen weiter und der in Berlin und der in München ganz klar auch noch machen. Warum haben wir da keine zentrale Behörde? Da würde sich eine Behörde im Wahn des Aufbaus der öffentlichen Verwaltung wirklich anbieten. Warum muss man das den Firmen zumuten? Warum müssen wir heute KPIs berichten? Bis jetzt 100, demnächst 1.200. Ist doch absurd. Wer hat das im Griff? Wer kann das steuern? Wenn dann ein bisschen was abweicht, wer macht das? Und das ist das, was ich meine, mehr Hirnschmalz einsetzen. Und alles, was ich auf 2 Seiten nicht beschreiben kann, gehört generell abgelehnt. Und das gehört generell jetzt alle Vorschriften, die die EU in diesem Zusammenhang seit 2010 gemacht hat, gehören alle einmal auf Null gesetzt, wirklich auf Null gesetzt. Und dann gehört einmal ein halbes Jahr geschaut, was geht mal wirklich ab? Was brauchen wir? Und dann formulieren wir das neu. Ansonsten werden wir in einem Wust und trotz Ankündigung der europäischen Politik, man wird das ändern, wegtun. Und die Frau von der Leyen hat das ja so signifikant mit Autobussen beschrieben. Wir haben jetzt ein Autobuspaket weniger. Wir brauchen keinen Autobus weniger, wir brauchen eine Autobusflotte weniger.
Und mehr Augenmaß in dieser Hinsicht.
Ja, Augenmaß und ich sage immer wieder, Hausverstand. Wissen Sie, Theoretiker, die nur den Umweltschutz im Hirn haben, ja, und sonst gar nichts, die vertreten natürlich, mit Recht oder ohne Recht, die optimalen Varianten. Aber in Wahrheit ist es das Ausgewogene, das Pragmatische, die Konzentration auf die wesentlichen Themen. Und nicht Unternehmen, vor allem die Großen, können sich ja das nur ein bisschen richten. Ja? Aber der Mittelstand, Klein, Mittelstand, all die Themen werden ja heillos überfordert von den Themen. Und man muss eben sehr aufpassen, dass man hier weder die Kosten nicht aufreißt, man wird dann auch abgestraft und die Paar, wie Sie gesagt haben, ATX, bist du natürlich verpflichtet, Vorreiter zu sein als dem Thema. Mein Mitbewerb muss das nicht machen. Ja? Wir müssen das aber schon machen. Und jetzt wird es für den Mitbewerb jetzt noch hinten verschoben, eben mit diesem Omnibus oder mit den hoffentlich vielen Omnibussen. Das wäre für uns auch wichtig, verzerrt ein bisschen den Wettbewerb. Aber und am Ende des Tages bringt es nichts. Aber wir haben natürlich Maßnahmen. Wir wollen Scope 1 und 2 um 43 Emissionen um 43% reduzieren. Und da haben wir natürlich viele Maßnahmen. Scope 1 und 2, zum Beispiel HVO, die ganzen Treibstoffe, all die Themen, die hier kommen, umstellen. Wir bei Scope 2 zum Beispiel dann den Strom, den wir beziehen. Ja, natürlich auf grünen Strom oder auf nachhaltigen Strom. Aber wir investieren in unzählige PV-Anlagen auf unseren Halden. Das heißt, wir können bis zu 65% uns dann vom eigenen Strom erhalten. Aber dazu brauchen wir auch eine andere Infrastruktur. Und das verstehe ich ja nicht von manchen Parteien und insbesondere von den Grünen. Die drehen sich nämlich eigenartigerweise so im Kreis und sind sich selber im Weg und sind ein besonderer Schädling mittlerweile, weil sie Themen auf der einen Seite favorisieren und bestimmen, nachhaltige Energie, überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber niemand bedenkt, da gibt es die Verdunkelung. Und Verdunkelung heißt, es gibt keinen Wind und keine Sonne. Dazu brauche ich Pumpspeicherkraftwerke, Wasserkraft. Was machen die anderen jetzt? Die machen jetzt Gaskraftwerke. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Wir in Österreich hätten so ein Potenzial und dann stehen unsere komischen Politiker da einfach im Weg herum und sagen, das braucht man nicht und das wollen wir nicht. Auf der anderen Seite wollen wir saubere Energie haben und auf der anderen Seite importieren wir irgendeine Energie, was dann wurscht ist, statt wir das selber machen, uns unabhängig machen. Und wir hätten das Potenzial, sauber, rein, nachhaltig.
Können Sie noch kurz vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wo die Bohr AG mit Hausverstand grüne, nachhaltige Projekte umgesetzt hat?
Also alles, was Sie heute sehen in der Energietransformation, alles, was Sie heute sehen, was wir brauchen, Energieleitungen Nordsee, Ostsee in den Süden zum Beispiel. Wir machen heute Gebäude mit Beschattungen, mit PV-Anlagen, mit Strom, Wärmepumpen. Wir sind der Marktführer in der Geothermie. Wir machen Energie, versuchen das jetzt auch gemeinsam mit Partnern in die Bestandshäuser zu bringen, Wiener Zinshäusergemeinde gemeinsam mit der Gemeinde Wien, Firma Ochsner zum Beispiel, Modelle, wie kriegen wir die Zinshäuser fossilfrei und so weiter. Das geht mit den Themen. Wir machen die Reduzierung, habe ich gesagt, HVO-Treibstoffe. Wir versuchen, mit PV-Strom zu arbeiten. Wir sammeln 2,8 Millionen Tonnen Material pro Jahr nur in Österreich und recyceln das wieder und bringen das als Kreislaufwirtschaft in den Markt.
Das heißt, so wird gespart.
So wird Nachhaltigkeit, ja. Also jetzt sage ich ganz bewusst, Umwelttechnik zum Beispiel, sinnvoll genützt, um es wieder in den Kreislauf zu bringen. Und das macht den Sinn aus. Ja? Und wir sind ja auch als Baufirma höchst interessiert, klingt ein bisschen komisch, wenn ich das sage, gegen den übermäßigen Flächenverbrauch. Heute in aller Munde. Sage ich, wozu brauchen wir die Flächen? Die Städte brauchen nicht mehr wachsen, die können innerhalb verdichten, in die Höhe gehen etc. Und das muss man gleich verbinden mit Sanierungen dahingehend, dass wir Beschattungen haben, dass wir die öffentlichen Plätze mehr mit Bäumen machen, mehr mit Themen. Da ist die Bauer überall und die neuen Gebäude, die wir machen, siehe Wien-Museum und andere Sachen, die sind schon state of the art mit diesen Themen.
Herr Generaldirektor, trotz aller wesentlichen und wichtigen Nachhaltigkeitsbestrebungen, die Kosten sind immer noch ein wesentlicher Faktor. Welche Strategien verfolgt die Bauer im Bereich des Kostenmanagements?
Also ich sage immer wieder, bei uns der Spruch ist, Kosten sind wie Staub. Sie können sie wegwischen, aber sie kommen immer wieder. Also müssen wir auch im Unternehmen, wir machen gerade wieder so ein Kostenprogramm, wo wir sagen, Regiekosten minus 10% auf ein bestimmtes Niveau, die Themen. Das heißt, wir sind sehr stark aufgestellt, viele unserer Prozesse zu standardisieren, harmonisieren und dann automatisieren. Das führt dazu, dass wir natürlich in dem Bereich Mitarbeiter abbauen. Die brauchen wir aber eh dringend in anderen Bereichen. Das heißt, wir machen Prozesse, die wir machen, wo wir das wirklich die ganzen kaufmännischen Prozesse so automatisieren, dass wir möglichst wenig Manpower haben, aber trotzdem mehr Informationen, zielgerichteter aus dem Thema. Wir schauen, dass wir neue Verfahren entwickeln, dass wir versuchen, im Maschinenpark bei uns, so, wir haben ja doch 65.000 Geräte, Maschinen und ähnliche Sachen, so intelligent zu managen, dass man nur die einsetzen, die eben notwendig sind, alles, was wir nicht brauchen, auch abgeben. Wir machen Programme mit der Stadt Wien zum Beispiel wieder, die elektrische Baustelle, wie können wir das in Zukunft umsetzen? Dann probieren wir es mit Wasserstoff, also zukünftige Antriebsarten, in der Praxis schauen, ist das tauglich, ist das nicht tauglich? Da passiert wahnsinnig viel. Und wir haben viele Themen auch für Firmen, unseren Kunden, ja, gemacht, wo wir gesagt haben, wenn ihr andere Materialien verwendet, wenn wir vorschlagen, macht ihr das auf diese Art, dann kriegen sie ein besseres Rating. Und wir haben viele Aufträge auch dadurch gewonnen, wir waren nicht der Billigste, sondern der Beste. Und konnten den Firmen Mehrwert bringen, dass die selber aus ihren Projekten einen Mehrwert in Nachhaltigkeit generieren konnten. Und das ist eine Stärke von uns. Noch eine Stärke von uns ist natürlich auch alles aus einer Hand. Das heißt, wir sind in der Planung involviert, machen auch viel Planung selber, vor allem im Industriebau, machen die Planung, die Ausführung und der Kunde hat nur ein Vis-à-vis. Und das hilft.
Und mit dem kann er dann auch reden, wenn was nicht passt.
Ja, und da wird dann laufend diskutiert und auch was geändert. Und die Umsetzung erfolgt bei uns mit Lean Construction. Das ist eine Form des Managements, sehr offen, sehr transparent für alle, die dabei sind. Das bringt uns bis zu 25% kürzere Bauzeit. Wir haben nicht zu viel, nicht zu wenig Leute auf der Baustelle. Wir machen die Dinge eher beim ersten Mal richtig. Wir sind immer im Budget und vor allem der Kunde weiß auch ganz genau, wo wir stehen und wann er was wie entscheiden muss. Und wenn er es nicht entscheidet, weiß er auch die Folgen davon, kann er ja manchmal sagen, es ist ihm wichtiger, die Entscheidung später zu treffen als jetzt. Und er weiß auch, was es kostet und was es auf der Baustelle bringt.
Lean Construction ist das eine Teil der Modernisierung, der modernen Technologie. Building Information Modeling ist das nächste.
Das setzt aufeinander auf.
Können Sie die Kombination, zunächst einmal das Modell erzählen, dann wie das zusammen
alles, was heute im Planungsprozess ist, ja, ist Building, also das BIM-Modell, Building Information and Modeling, ist sozusagen der Standard, in dem geplant wird. Das ist kein Programm oder sonst was, sondern das ist ein Standard. Wenn ich hier in dem Raum zum Beispiel hier eine Steckdose hätte, dann wird die im Raum so definiert, wo genau die Steckdose ist. Und wenn der andere Planer hereingeht und sagt, ich mache jetzt das Kabel von der Steckdose weg, weiß er ganz genau, an der Stelle ist das. Und so entstehen sogenannte 3D-Modelle. Und wir planen alles in 3D. Jetzt kann man dann 4D und 5D ergänzen. Da gehören dann dazu Kosten, Materialauswahl und vor allem die Bauzeit. Und so simulieren wir von der Planung weg bis zur Fertigstellung den ganzen Bau durch. Manchmal 10-mal, manchmal 20-mal, um den Bauablauf zu optimieren, um die Materialauswahl zu optimieren und auch das Kostenmanagement schon in der Gestaltung mitzumachen. Und das ist eben einerseits BIM in der Planung. Und wenn ich die Planung fertig habe, dann simuliere ich noch einmal für die Ausführung auf der Baustelle. Und die Ausführung auf der Baustelle ist in Lean Construction. Das ist die Art und Weise, wie wir bauen.
Das heißt, dass ich eigentlich auch das Berufsbild des Bauarbeiters sehr stark wandelt.
Ja und nein. Es war immer schon wichtig, und das ist auch in der POR so, dass der Mensch, also der Porianer und die Porianerinnen sind bei all den Bestrebungen, bei Automatisierungen, KI, Robotics, all die Themen ist immer der Porianer und die Porianerin im Mittelpunkt, dass sie zur richtigen Zeit die richtigen und besseren Informationen haben, damit sie dann die besseren Entscheidungen treffen. Und deswegen sehen wir das, Bauen ist People-Business und Bauen ist Local-Business. Das ist einfach ein Thema. Und all die Programme helfen uns, ja, dieses Bauen zu tun. Und heutzutage konkurrieren wir ja für Mitarbeiter mit Google und all die Themen. Aber unser Vorteil ist, und das ist es mittlerweile, merken wir das auch bei der Jugend, aber auch bei erfahrenen Damen und Herren, dass alles, was im Planungsprozess, in der Modellierung Themen sozusagen in einer Computerwelt ist in einer virtuellen Reality. Man ist immer Computerplan, man hat keine Pläne mehr, wo man herumzeichnet. Alles nur mehr am Computer und modelliert und geht auch geistig oder mit Virtual Reality durch die Häuser. Aber im Vergleich dann zu Google und all den anderen, bei uns passiert das real. Weil das, was er da plant, muss ein Loch her, in das Loch muss Beton und am Ende steht was und man kann hingehen und sagen, das war ich. Und das hilft uns wieder, einerseits attraktive Arbeitsplätze anzubieten, aber auch Leute für die Bauindustrie wieder zu begeistern. Natürlich werden wir immer Leute haben, die schwer schaufeln werden, die Schallungen aufbringen werden, trotz Automatisierung, trotz Vorfertigung mit all den Themen. Das wird passieren, aber der Mensch ist und bleibt bei uns der Mittelpunkt. Und das richten wir das aus. Okay. Nicht um die Menschen zu ersetzen, sondern um sie richtig auszustatten mit Wissen, mit all den Themen, damit sie einfach vor Ort die besseren Entscheidungen treffen.
Wenn wir zum Mensch kommen, viele Menschen klagen, leiden unter den sehr stark erhöhten Baukosten im Wohnbau. Wie wird das weitergehen? Gibt es Bestrebungen, hier leichter finanzierbaren, günstigeren Wohnraum zu schaffen, auch von der POR?
Also ganz sicher, unser Bestreben ist es jedenfalls und wir haben da gerade einen großen Durchbruch erreicht. Die Themen, die Grundpreise werden nicht weniger teuer. Also ist schon einmal der Grundpreis beim Einkauf eine hohe, die Hürde. Die Materialpreise beim Bauen haben sich zwar reduziert, wurden aber durch die hohen Personalkosten, die entstanden sind die letzten Jahre, Sie wissen, die letzten 3 Jahre über 24-25% teilweise kompensiert. Also wird Bauen nicht wirklich billiger. Also muss man Hirn einschalten, muss man versuchen, möglichst viel in Vorfertigung, Serienbau zu kommen. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen einmal nicht nur ein Material, entweder nur Holz oder nur Beton oder nur Ziegel. Wir schauen einmal, für welche Position im Haus ist welches Material, wäre das Beste. Und das um eine intelligente Haustechniklösung herum, also Holz, Stahlbeton, Fertigbeton, Ziegel, haben wir ein Modell geschaffen, das heißt das leistbare Wohnen bei POR. Ja, wir haben noch keinen Namen dafür, aber es heißt leistbares Wohnraum. Da können wir Wohneinheiten schaffen, beliebig groß, Erdgeschoss plus 6 Geschosse. Wir haben wirklich eine gute Qualität, also ist Parkettboden drinnen, heizen, kühlen im Sommer, große Türen, also wirklich bis zu 12 verschiedene Grundrisse sind hier möglich, ja, um eine intelligente Haustechniklösung herum. Das ist so der Nukleus. Und wir schaffen leistbaren Wohnraum in der Herstellung deutlich unter 2.000 Euro. Und das rollen wir gerade aus. Und das könnte natürlich oder wird Teil einer Lösungsstrategie für Deutschland und Österreich sein. Ob wir das dann auch nach Osteuropa exportieren können, werden wir sehen. Aber Deutschland, Österreich schon mal fix.
Also mit Hausverstand zu günstigeren Wohnpreisen.
Ja, einfach wir haben versucht, Elemente, nicht jetzt alles fertig, sondern wir stellen Dinge zusammen, so eine Art Elementbau in Serie. Ja? Und wir haben bestimmte Dinge, die sind, ich habe 12 Grundrisse. Ein Mitbewerber hat jetzt gerade ausgebracht, also ein Konzept, so ein ähnliches Konzept, aber nur mit 3 Grundrissen. Sage ich, das wird nicht gehen. Sondern wir haben 12, wir haben die Themen, wir können 6 Stockwerke hochmachen, wir arbeiten mit Wärmepumpen, das heißt, ich kann nicht nur heizen, das heißt, ich habe auch den leistbaren Sozialwohnraum gekühlt. Das ist ja das Schöne.
Herr Generaldirektor, vielen herzlichen Dank für den Einblick in die zukünftige Entwicklung der Bauwirtschaft und vor allem auch in die Entwicklung der wahrscheinlich nicht mehr weiter steigenden Wohnkosten für genau Ihr Modell.
Also wir halten uns die Daumen, es wird auf jeden Fall spannend und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank auch Ihnen, werte Zuseherinnen und Zuseher, und bis zum nächsten Trend Talk.